Ich erinnere mich, das hat mein seliger Vater immer erzählt, als meine Eltern ihr Haus bauten und mein Vater meinte irgendwie, also ein Einfamilienhaus, den Speicher dämmen zu wollen. Also irgendwie eine Decke und da oben drüber halt Dach und dazwischen ein Speicher und das irgendwie isolieren, dämmen. Und da sagte ihm der damalige Architekt, also da kostete der Liter Heizöl 2 Pfennig. Ist völlig egal. Energie kostete nichts. Also vor den ersten Ölkrisen kostete Energie nichts. Deshalb hat man es nicht gemacht. Man hat es auch gar nicht als Problem gesehen. Man hat auch das Thema CO2, Klimawandel, ich glaube, das war da überhaupt kein Thema. Und da hat man dann halt auch so eine Schule gebaut. Das ist halt 40 Jahre her. In 40 Jahren, so gesehen, ändern sich dann doch viele Randdinge. Man hat das gebaut. Also ich meine, in den 60er, 70er Jahren, zum Teil auch in 80ern, also zum Teil sind die 60er Jahre Bauten, zumindest im Wohnungsbau, besser als die 80er Jahre Bauten. Auch das ist total spannend, weil man in den 80ern dann lustige Dinge mit Glas ausprobiert hat, die toll aussahen, die aber halt leider im Betrieb überhaupt nicht funktionieren und eigentlich dazu führen, dass man das Zeug abreißen müsste. Das ist, sagen wir mal, eine große Aufgabe. Da hat man natürlich auch zumindest in Deutschland 150 Jahre locker flockig drauf hin verbrannt. Was wir gerade gefunden haben, also jetzt mal ganz kurz, haben wir verbrannt. Das war erst Kohle, dann war es Öl, Gas, was man verbrennen konnte, haben wir verbrannt. Braunkohle noch viel schlimmer. Und da sind wir natürlich im Moment in einem kompletten Umschwung. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, das glaube ich nicht. Das wird Zeit brauchen, das wird auch große Anstrengungen bedeuten, dass das möglich ist. Ja, das glaube ich schon. Aber da wird es noch viele, viele Fragen geben, die auch wahrscheinlich heute nicht beantwortbar sind. Das wird ein großes Projekt und ich glaube, es ist einfach gut, die ersten Schritte zu gehen. Sei es im Bereich der Mobilität, sei es im Bereich der Wärmeversorgung, sei es im Bereich der Stromversorgung. Im Bereich der Stromversorgung sind wir da ja am weitesten durch das EEG. Da sind wir, was sagen wir mal, ein Thema Wende angeht, am weitesten. Es waren im vergangenen Jahr fast 45% des Stroms, der verbraucht wurde, kam aus regenerativen Quellen. Das ist toll. Also das hätte man vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten. Im Bereich des Wohnens, ja, da müssen wir auch immer besser werden. Aber, und das ist ja auch ein Hintergrund Ihrer Frage, das ist natürlich auch immer mit einer sozialen Frage verbunden. Weil diese Anstrengungen werden Geld kosten. Und dann ist die Frage, wer bezahlt's? Beim EEG, glaube ich, ist es schlicht ungerecht, es auf den Strompreis draufzuschlagen und diesen Umstieg in der Stromerzeugung nicht stattdessen in welcher Form auch immer aus allgemeinen Steuermitteln zu bezahlen. Weil Strom verbraucht ein Vier-Personen-Haushalt nahezu gleich viel, egal ob dieser Vier-Personen-Haushalt arm oder reich ist. Da ist kein großer Unterschied. Aber natürlich ist die Steuerbelastung eine völlig unterschiedliche, was auch vollkommen richtig ist. Da werden wir, glaube ich, gesellschaftlich bei den Themen Verkehrswende, bei einer Wohnwende, bei einer das ist ja nicht nur Wohnen, bei einer Gebäudewende. Wenn man sich hier das Gebäude anguckt, also das ist energetisch natürlich 1A. Wir haben hier, wenn ich das so einschätze, also einen Primärenergiebedarf von mindestens 200 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr. Wir wollen hin zu 10, zu einem 20stel. Ob das mit dieser Schachtel geht, das weiß ich nicht. Dazu bin ich kein Bauingenieur, aber wenn ich mir das hier so anschaue, da habe ich meine Zweifel. So, das heißt, das wird Geld kosten. Das Geld muss irgendjemand bezahlen. Eigentlich kann man das nicht über Mietpreise finanzieren. Aber dann muss von sonst irgendwo, und das haben wir heute nicht, dazu eine Kofinanzierung kommen. Im Bereich der Sozialmieten oder des preisgebundenen Wohnraums haben wir das. Da gibt es eine Kofinanzierung, letztendlich auch aus allgemeinen Steuermitteln. Da werden wir uns als Gesellschaft auch in der Frage, wie wir das finanzieren, weiterentwickeln müssen. Sagen wir so, es ist objektiv richtig, dass Menschen, die weniger Geld haben, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt natürlich auch global, je weniger Geld jemand hat, desto geringer ist der ökologische Footprint. Das ist so. Also die am meisten Geld haben, die geben am meisten aus, die verbrauchen, verursachen am meisten CO2. Das heißt, auch das ist ungerecht. Das ist objektiv ungerecht. Man kann große Autos fahren, bezahlt ein bisschen was für einen Sprit, aber nicht im Verhältnis dazu, wie sagen wir mal CO2, also jetzt nur um CO2 zu nennen, also das ist ja alles Mögliche. Bleiben wir mal bei CO2, CO2 verursacht wird. An der Stelle halte ich, sagen wir mal, die Bepreisung von CO2 als einen möglichen Weg. Die Frage ist, das knüpft sich dann an der Stelle vielleicht so ein bisschen zu unserem ersten Interview an. Wir haben 1989 das Ende und den Untergang des real existierenden Sozialismus erlebt. Ja, das ist richtig. Also der real existierende Sozialismus in seiner Reihenform funktioniert nicht. Ich glaube, das ist hinlänglich bewiesen. Ich glaube, wir haben 2008 spätestens erlebt, das war aber noch nicht das Ende, weil ich bin mir nicht sicher, ob das alle verstanden haben, dass der Raubtierkapitalismus, den wir gerade als westliche Gesellschaften in den Jahren danach entwickelt haben, dass der auch nicht funktioniert. Sondern das heißt, es muss irgendwas dazwischen sein. Irgendwas dazwischen, was insgesamt für alle gerechter ist. Zu dem gerechter gehört auch, dass wir auch für einfachere Arbeiten höhere Löhne zahlen und sagen wir mal für verantwortungsvollere Arbeiten möglicherweise nicht mehr so hohe Gelder, Bezüge, wie auch immer Sie es nennen wollen, ob das Verdienst ist, sagen wir mal, wenn jemand 50 Millionen Euro im Jahr bekommt oder auch 20, ich weiß nicht, ob das noch mit Verdienen im Sinn von Dienen zu tun hat oder das ist dann halt das, was die Person bekommt. Ob das irgendwie begründet ist, das glaube ich nicht. Ob das sinnvoll ist, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemanden motiviert. Außer es stärkt das eigene Ego, wenn sich dann Menschen untereinander anschauen und feststellen, okay, ich habe noch eine Null mehr dran. Aber sinnvoll ausgeben kann das Geld ja niemand. Sondern dann ist einfach nur mehr besser. Das ist dann genauso wie Geiz ist geil. Das ist nicht nachhaltig. Also dann ganz explizit nicht. Gerade auf der Stromseite dabei, das Geschäftsmodell komplett umzubauen. Es ist so, dass zumindest in Privathaushalten von Jahr zu Jahr, auch dadurch, dass die Geräte effizienter werden, weniger Strom verbraucht wird. Andererseits ist es mittlerweile in einigen Bereichen wieder so, durch sehr effiziente Gebäude und einen guten Primärenergiefaktor im Strom werden Wärmepumpen eingesetzt, um Häuser zu heizen. Das heißt, da verwendet man dann auf einmal wieder mehr Strom und hat aber kein Öl oder kein Gas mehr. Das ist so, sagen wir mal, eine Verschiebung auch. Wenn wir über Elektromobilität sprechen, wenn wir über Elektroautos sprechen, dann würde das dazu führen, wenn es wirklich eine große Zahl gibt, dass in Summe mehr Strom verbraucht würde. Würde uns fairerweise auf der Stromseite zu Pass kommen. Öl haben wir nie verkauft, das wird uns nicht stören. Andere wird das stören. Wir sind in einem auch wirtschaftlichen Transformationsprozess an der Seite, das ist so. Also die Ethik müssten am besten Verbraucherinnen und Verbraucher definieren, weil die ja die Geräte kaufen. Also wir alle kaufen Geräte, wir alle lassen Geräte im Standby, weil es natürlich bequem ist. Wenn man es dann immer direkt mit der Fernbedienung anschalten kann. Wir alle akzeptieren heute noch, dass nahezu jedes Handy sein eigenes Ladegerät bekommt, was völliger Schwachsinn ist. Es braucht kein Mensch. Oder einen eigenen Ladestecker hat. Also da gibt es ja einige, die ganz bewusst eigene Systeme bauen, dass nur ihr Zeug passt. Das ist eigentlich völliger Irrsinn. Dass wir überhaupt Dinge bauen, ich glaube, das hatten wir schon mal, die wir nicht reparieren können. Das ist Quatsch. Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre auch durch einen absurden Ressourcenverbrauch ermöglicht. Also wir schmeißen alles weg. Auch das ist ein Teil unseres Wirtschaftssystems. Wir schmeißen möglichst alles nach 2 Jahren weg. Also bei Handys ist es ganz extrem. Aber mittlerweile werden zum Teil Autos auch so gebaut, dass sie an bestimmten Stellen faktisch nicht mehr reparierbar sind. Ich meine, was machen wir? Es wird aber akzeptiert. Und das ist alles unter dem Primat des Gewinnes, des monetären Gewinnes. Das ist das, was ich meinte. Also real existierender Sozialismus funktioniert nicht. Raubtierkapitalismus, wie wir ihn zumindest bis 2008 zum Teil heute auch noch sehen, in den Bereichen, das ist für mich Raubtierkapitalismus. Das ist alles aber nicht nachhaltig. Auch wenn die Unternehmen dann irgendwann kommen und sagen, sie seien nachhaltig, das ist es nicht. Also ich glaube, man könnte heute ohne Probleme Autos bauen, die auch 30 Jahre halten, daran hat nur niemand Interesse. Also ich meine, als Verbraucher haben wir eine große Macht, nur ist es ja so bequem, alles auch online zu kaufen. Also das ist alles so schön, das ist alles so einfach. Ich glaube, es muss jeder und jede bei sich anfangen. Von daher finde ich diese Fridays for Future und Scientists for Future und was es alles mittlerweile for Future gibt, das ist ein guter Ansatz, auch auf die Probleme und auch auf die Fragen und das Grundsätzliche aufmerksam zu machen. Daraus muss dann aber auch, sagen wir mal, Konsequenz folgen. Das ist gut, wenn Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen. Schon erstaunlich, dass diese Proteste, diese Demonstrationen nur in der Schulzeit stattfinden und in Ferien sind halt Ferien. Das ist persönlich nachvollziehbar. Nur das Problem ist ja nicht aus der Welt und die Frage ist nicht aus der Welt, nur weil Ferien sind. Das ist ganz, ganz schwierig. Hausmüll. Hausmüll ist auch ein super Beispiel. Deutschland hat durch die Einführung des sogenannten grünen Punktes, der alles ist, aber nicht grün, sagen wir mal, für jeden und jede persönlich so das Wohlempfinden geschaffen. Wir geben es ja in die gelbe Tonne und das wird ja recycelt. Also Schwachsinn, das meiste ist nicht recycelbar. Und es hat dazu geführt, dass Deutschland mittlerweile bei der Hausmüllproduktion europaweit an der Spitze steht. Das hängt natürlich auch mit solchen Systemen zusammen. Also der grüne Punkt war ein völliger Irrweg, aus meiner Sicht. Der kostet Verbraucherinnen und Verbraucher ein Wahnsinnsgeld. Da sind Menschen hinten dran, die sich darüber freuen, gar keine Frage. Da gibt es eine große Müllindustrie, manche sprechen auch von der Müllmafia. Die haben da ihren Spaß dran, nur das löst das Problem nicht. Es werden es wird ja immer wieder diskutiert, die Umverpackungen in Supermärkten. Nein, wenn Sie in Frankreich in den Supermarkt gehen, dann haben Sie nicht die Hälfte des Plastikmülls, den Sie haben, wenn Sie hier in den Supermarkt gehen. Das ist absurd. Das ist absurd. Da bin ich der Meinung, also da sollte man reglementierend eingreifen. Man sollte es verbieten. Punkt. Oder dann Plastikverpackungen so teuer machen, dass auch die Lebensmittelindustrie kein Interesse daran hat, das überhaupt noch einzusetzen. Wir sind gerade, das ist vielleicht ein ganz schönes Projekt, mit FairCup am Starten. FairCup ist ein Mehrweg-Recycle-Verpackungssystem, Pfand-Verpackungssystem. Das gibt es als Kaffeebecher, das gibt es aber auch tatsächlich in verschiedenen Größen, verschweißbar zum Beispiel als Joghurtbecher. Dass man ein Joghurt im Kühlregal verschweißt kaufen kann, da hat man noch eine Folie, aber der Becher wird per Pfand zurückgegeben, wird gespült und einfach wiederverwendet. Das ist ein super Ansatz. Ich glaube, wir müssen auf solche Systeme setzen und solche Systeme müssen möglicherweise dann auch durch Regulatorik unterstützt werden. Das, keine Ahnung, dass wir haben Einwegflaschen verboten, daraus dann irgendwie das Zwangspfand bei PET-Flaschen geschaffen und das PET landete ehemals alles auf einmal in China, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir mit dem PET machen sollen. Das ist Schwachsinn. Warum sagen wir nicht, es muss Glas sein und die Glasflaschen müssen übrigens auch wieder befüllt werden? Die gute alte, da steht noch eine schöne Wasserflasche deutscher Brunnen, wie sie immer war. 0,7 Liter. So eine Flasche hält, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Spülgänge und ist 100 Mal ökologischer in Summe als eine Plastikflasche. Ja gut, also in unserer Funktion und in der Verantwortung für Stadt und Region, was ich glaube, wir müssen den ÖPNV voranbringen. Wir müssen ÖPNV ausbauen, das muss bezahlbar sein. Wobei, wenn wir Fahrgäste fragen, steht für die nicht an erster Stelle der Preis, sondern für die steht an erster Stelle die Verlässlichkeit. Das vielleicht so als Seitenblick auf diese Diskussion 365-Euro-Ticket. Die den ÖV benutzen, die öffentlichen Verkehre benutzen, wollen vor allem Verlässlichkeit. Die wollen gar nicht unbedingt einen niedrigeren Preis. Es wird immer gesagt, dann steigen die Leute leichter um. Das mag sein. Es muss natürlich jemand den Rest bezahlen. Ich glaube, wir müssen die ÖPNV-Systeme massiv ausbauen. Wir haben in den letzten 30 Jahren die Schiene komplett vernachlässigt in Gesamtdeutschland. Wir müssen Schiene bauen. Schienenbezogene Systeme sind die angenommen werden. Das wissen wir. Das wissen wir schon ganz lange. Das wissen wir eigentlich seit 100 Jahren. Nichtsdestotrotz wurde lange nichts gemacht. Es wurde extrem stark aufs Auto gesetzt. Von dieser Autozentrierung müssen wir weg und unsere Städte weiterentwickeln. Wir müssen im Radverkehr Raum schaffen. Wir haben in den Städten, auch auf dem Land, einen begrenzten öffentlichen Raum. Ich glaube auch nicht, dass wir gesellschaftlich bereit sind, da noch mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich mir die A5 angucke zwischen Darmstadt und Frankfurt, die ist heute schon 8-spurig, wollen wir da nochmal 8 Spuren dazu bauen? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wollen wir von 8 auf 16 Spuren, dass irgendwann der Verkehr danach läuft? Wenn jedes Fahrzeug autonom leer hin und her fährt? Quatsch, also das glaube ich einfach nicht. Das heißt, wir müssen da auch zu einer wie auch immer gearteten Reduktion kommen. Wäre an der Stelle mehr. Weniger Autoverkehr ist für alle ein Gewinn. Überall dort, wo es uns gelingt, aus den Zentren Autos rauszudrängen, entstehen auf einmal wieder Plätze, die nachbarschaftlich nutzbar sind. Da entsteht auf einmal wieder ein Nukleus, wo Menschen auch miteinander zu tun haben. Da können auf einmal wieder Kinder auf der Straße spielen. Also ich glaube, Sie erinnern sich auch noch dran, wir haben immer auf der Straße gespielt. Das ist heute undenkbar. Also es gibt überhaupt keine Kinder mehr, die auf der Straße spielen. Ich vermute, Sie haben es nie erlebt.
Doch, also ich wohne in einem
autofreien. Okay, ja, aber dann ist es die absolute Ausnahme. Ansonsten, Sie können es vergessen. Es ist einfach alles zugeparkt. Und ich glaube, man muss den Leuten auch vor Augen führen, wenn man anfängt, also gerade auch ruhenden Verkehr rauszunehmen, was das für ein Plus an Lebensqualität bringt. So, das wird im Zweifelsfall ein Kampf um jeden Stellplatz, aber den müssen wir aufnehmen. Und wir müssen Alternativen schaffen, sei es im Bereich des Carsharings, da sind wir ganz stark, da haben wir ja mit dem hiesigen, also in Rhein-Main starken Carsharing-Anbieter ein gemeinsames Unternehmen gegründet, die HEAG Book & Drive, um genau das auszuweiten, dass es mehr Fahrzeuge gibt, die jemand auch sehr einfach nehmen kann, wenn er denn dann oder sie unbedingt ein Fahrzeug braucht. Aber ansonsten drüber nachdenkt, laufe ich, nehme ich das Fahrrad oder fahre ich doch einfach mit dem Bus oder mit der Straßenbahn oder mit dem Zug, weil es bequemer ist. Ja, es muss bequem sein. Das ist auch eine Erkenntnis. Es muss für die Menschen das Bequemste sein. Das heißt unterm Strich, ist Autofahren unbequem machen. Wir müssen Parkraum beschränken, wir müssen Parkraum verteuern, finde ich auf alle Fälle. Und dann kommen wir in eine Richtung, die irgendwann wieder sinnvoll wird. Also Leben ist Hoffnung, grundsätzlich. Ich glaube, ohne Hoffnung macht es überhaupt keinen Sinn zu leben. Und man muss auch sagen, und auch davon bin ich überzeugt, wir leben in dem besten Deutschland, das es jemals gab. Also uns geht es als Gesellschaft, und das betrifft jeden und jede Einzelne, damit natürlich auch, niemals besser. Wir waren nie in einem besseren Kontext aufgehoben. Wir waren in Summe wahrscheinlich auch selten gebildeter, als wir es heute in Summe sind. So, und da müssen wir was draus machen. Warum sollte das nicht gelingen? Also ich meine, was sollen unsere Väter und Vorväter nach 45 gesagt haben? Ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Stadt nach 45 aussah, allein vom Stadtbild, wenn wir uns anschauen, wie der moralische Zustand Deutschlands berechtigtermaßen nach 45 war, hat ja auch niemand den Kopf in den Sand gesteckt. Also im Vergleich dazu haben wir Aufgaben, die wir in der Zukunft lösen müssen. Ist die abzeichnende Klimaerhitzung ein sehr ernstzunehmendes Problem. Aber ich glaube, wir werden damit umgehen können. Ich glaube nicht, dass wir für die Klimaerhitzung ohne weiteres eine technische Lösung finden. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Aber da müssen wir, ja, wir müssen unseren gerade CO2-Eintrag massiv verringern und das auch möglichst schnell. Aber ich meine, die Menschheit insgesamt hat schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Von daher, also, das ist ja nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Objektiv schaffen wir uns natürlich an vielen Stellen mit vermeintlichen Lösungen viele neue Probleme. Also gerade, was Sie ansprechen im Bereich des Digitalen, wo wir ja noch bei George Orwell von 1984 oder George Orwell 1984 gedacht haben, das ist der perfekte Überwachungsstaat. Ich meine, was Orwell in seinem Roman beschrieben hat, ist ja ein Scheißdreck im Vergleich dazu, was wir heute in China sehen und was auch bei uns möglich wäre. Das ist ja ein Witz dagegen. Das hat ja eine völlig andere Dimension erreicht. Wie das dauerhaft auf Gesellschaften wirkt, da bin ich Demokrat. Da müssen wir unsere Grundrechte verteidigen. Und da müssen wir auch unsere Grundrechte im Zweifelsfall gegen nicht so hohes Wirtschaftswachstum verteidigen. Dann ist das halt so. Ja, möglicherweise kostet das was. Ich glaube, es wird nachhaltiger sein. Ich glaube, es wird länger funktionieren. Weil, also sagen wir mal, was in China gerade entsteht, das ist, mit Sicherheit auch soziologisch hochspannend, aber ich glaube, das kann nicht unser Weg sein. Also gerade nicht der Weg Deutschlands nach den Erfahrungen der NS-Zeit. Da glaube ich an Aufklärung, da glaube ich an Bildung, da glaube ich daran, dass wir Menschen erklären müssen und auch immer wieder gemeinsame Arbeit und wieder erstreiten müssen, was ist der gemeinsame Weg für die Zukunft. Und da komme ich wieder zu meiner Ursprungsthesen zurück, den ländlichen Raum besser anbinden müssen. Das geschieht für mich natürlicherweise mit der Schiene. Ich bin verwundert, wir haben irgendwie für verschiedene Infrastrukturmaßnahmen hat die Bundesregierung offensichtlich viel Geld bereitgestellt. Der Odenwaldkreis sagt, sie möchten gerne, das finde ich auch absolut nachvollziehbar, die Odenwaldlinie, also dort, wo der Odenwald-Express fährt, was heute größtenteils eine einspurige Strecke ist, die einerseits zweispurig und andererseits elektrifiziert haben. Und der RMV-Sprecher sagt, das sei Quatsch, das verstehe ich nicht. Also das sind einfach zwei verschiedene Betrachtungen. Man kann natürlich darüber diskutieren, kann ich den Euro möglicherweise für die Darmstädter noch besser einsetzen, wenn ich irgendwas anderes baue. Aber für die Odenwälder ist mit Sicherheit das vordringliche Thema. Die Städte halten im Allgemeinen, sagen wir mal, die Kultur vor, die ja niemandem vorenthalten wird, bei Schulen, bei Berufsschulen, bei Universitäten zum Teil auch. Also da werden dann natürlich auch Dinge in Anspruch genommen, die den meisten möglicherweise nicht bewusst sind, aber die in den oder aus den Städten heraus finanziert werden. Schwierige Diskussionen. Insgesamt hat Rhein-Main ja in den letzten Jahren einen enormen Zuzug gehabt. Und das gilt auch, also nicht nur für die Stadt Darmstadt oder für die Stadt Frankfurt, sondern es gilt auch für alles dazwischen. Das gilt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und das gilt auch für Teile des Odenwaldkreises. Sagen wir mal, die letzten Dörfer erreicht es möglicherweise nicht. Das liegt dann aber wieder für mich vor allem an Schienenverbindungen. Gut, ich bin gespannt, was Sie daraus basteln. Ich habe jetzt nicht mehr den Überblick, was ich alles so gesagt habe, aber wenn Sie sagen, es war viel Inhalt, dann...
Es wird immer gutmütig geschnitten.
Das hoffe ich.